Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet-Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema: Feed-Hygiene. Was genau sich dahinter verbirgt, bespreche ich heute mit Katharina. Schön, dass du wieder dabei bist.
Danke für die Einladung, Nico.
Und bevor wir inhaltlich starten, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache: Wer Lust auf regelmäßiges Online-Marketing, Futter für die Ohren hat, einfach diesen Kanal abonnieren. Wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input und damit soll es auch schon losgehen. Die Grundlage für das, worüber wir heute sprechen, haben wir in der letzten Folge gelegt, Folge 97. Einfach bei uns im Stream suchen, dann findet ihr die schon. Aber eine ganz kurze Zusammenfassung. Also wir haben darüber gesprochen, dass ein Paradigmenwechsel im E-Commerce ansteht. Der Aufhänger dafür war das UCP, das Universal Commerce Protokoll, was jetzt veröffentlicht wurde, was man schon nutzen kann. Das Ziel ist der automatisierte Einkaufsprozess direkt im KI-Agenten, also Agentic Shopping, noch so ein Wort, was wir uns merken sollten. Und die Folge davon ist, dass das Thema Feed-Management und die Pflege unserer Produktfeeds einfach immer mehr an Bedeutung gewinnt. Für alle, die vielleicht noch nicht operativ in irgendeinem Google Ads oder MSA-Account oder sonst wo drin waren und mit Produktwerbung was zu tun hatten, ganz kurze Erklärung: Was ist überhaupt ein Feed? Warum brauchen wir den?
Ja, also ein Feed ist im Prinzip eine CSV-Tabelle, eine Excel-Datei, kann auch eine Google Drive-Tabelle sein, mit einer Auflistung deiner Produktdaten im Shop. Also wie das Produkt heißt, was es für einen Titel hat, wie der Link ist, der Bildlink, der Preis natürlich, aber auch so Sachen wie Versand oder ähnliches. Also es gibt so Standardattribute, die man hinterlegen muss und das kann man sich aus dem Shop quasi selber ziehen. Aber wenn man jetzt nur einen Shop mit 5 Produkten hätte, könnte man selber eine Google Drive-Tabelle pflegen und da täglich neue Preise eintragen quasi. Also wir betreuen natürlich super viele Feeds, die auch sehr groß sind und sehr mächtig, aber es könnte auch einfach ein Feed mit den 5 Produkten aus dem eigenen Shop sein.
Okay, das soll es an wirklich Basic-Basic-Wissen gewesen sein. Also alle, die genau wissen, was ein Feed ist, nicht abschalten. Wir gehen mehr in die Tiefe. Also das Thema Feed ist schon so alt, wie Shopping eigentlich ist und das sind schon ein paar Jährchen. Aber es ändert sich was. Was?
Ja. Also der Feed ist bisher halt oder ist generell die Nahrung für Google Shopping. Also im Feed sind so alle Daten hinterlegt, woraus sich Google Shopping quasi die passenden Suchbegriffe sucht, um die Werbung auszuspielen. Beziehungsweise es gibt auch natürlich mittlerweile wieder kostenloses Google Shopping, also die organischen Ergebnisse. Aber man bucht halt nicht Keywords ein oder man hat nicht wie im SEO eine Landingpage, wo Keywords drin sind. Man hat stattdessen den Feed und da stehen halt Texte drin. Und es ändert sich halt jetzt, weil wir den Feed als Nahrung für die KI wahrnehmen müssen. Also die KI will gefüttert werden und das machen wir zukünftig wahrscheinlich nicht mehr nur einfach mit Keywords, indem wir ganz stumpf im Titel auf jeden Fall das Keyword haben, zum Beispiel kleine Kaffeemaschine und in der Beschreibung auch noch dreimal. Denn es wird keine Keyword-Optimierung mehr sein, sondern eher so eine Semantic-Feed-Optimization. Also man muss sich quasi fragen, wie liest eine KI Produktbeschreibung bzw. den Feed aus und natürliche Sprache im Feed benutzen. Und das ist wichtiger, als es jemals zuvor war, weil einfach das Umfeld auch immer wichtiger wird. Also es gibt zum Beispiel zusätzliche Attribute in diesem Feed wie Material, Lifestyle oder Condition, die waren früher optional. Also die muss man nicht füllen, die muss man auch heute eigentlich noch nicht füllen. Die entscheiden aber zukünftig über die Ausspielung in zum Beispiel AI-Mode oder halt auch bei ChatGPT. Da wird es ja auch ein Feed als Grundlage geben für Agentic Shopping. Und diese spezifischen Attribute sind quasi die Entscheidungshilfe. Denn der Punkt ist ja, ChatGPT und AI-Mode und ähnliches vergleichen ja die Produkte und werden dann diese Attribute scannen und nicht nur auf Titel und Beschreibung achten. Also wenn ein Nutzer zum Beispiel fragt, welcher Kopfhörer ist der beste für kleine Ohren, braucht die KI Daten. Und diese Antwort sollte sich halt im Feed befinden, zum Beispiel indem man diese Nischenattribute pflegt mit Produkthighlight, mit neuen Bildern. Also früher war es natürlich immer so, ja okay, also ein Produktbild braucht man auf jeden Fall. Schöner wären mehrere. Eigentlich müsste man jetzt sagen, es müssen mehrere Bilder sein. Es muss Anwendung, also du musst dein Produkt so zeigen, wie es angewendet wird. Und je mehr Daten wir halt der KI liefern, desto eher können unsere Produkte dann halt auch in einem Vergleichsszenario hervorgehoben werden.
Okay, das sind ja technische Faktoren, wenn man es mal genau nimmt. Also es gibt quasi eine Feed-Struktur, die ist vom System vorgegeben. Wir füllen die, wir sollten sie mit möglichst sinnvollen Dingen füllen und wir sollten sie auch vollständig füllen. Auch das, was optional ist, vielleicht mal schon für sich selber als Pflichtfeld definieren. Aber warum wird das wichtig? Also hast du mal ein konkretes Beispiel, dass man einmal sieht, okay, so wurde früher gesucht, so wird dann vielleicht zukünftig in Anführungszeichen gesucht und dafür ist der jetzige Feed dann vielleicht nicht mehr gut.
Ja, also früher oder auch heutzutage noch, aber so der typische Nutzer hat eigentlich gesucht Kaffeemaschine für oder kleine Kaffeemaschine. Das war irgendwie die Suchanfrage. Und dann hat man halt im Feed einfach nur meistens im Titel stehen Kaffeemaschine Modell XYZ in Silber und in der Beschreibung Kaffeemaschine in Silber für Espresso und Kaffee, 15 Bar Druck, ich kenne mich nicht so gut aus, Wassertank, Farbe Silber. Das war halt irgendwie der Feed und das hat eigentlich ja auch gereicht, weil die Suchanfrage ja eine andere war. Die Suchanfragen werden aber immer vermehrt länger sein. Also zum Beispiel, ich suche eine Kaffeemaschine für mein kleines Homeoffice, die leise ist und nicht zu viel Platz wegnimmt. Dann kommen wir mit dem alten Feed gar nicht mehr weit. Also weil der im Produktdatenfeed steht ja gar nicht, ob die Kaffeemaschine leise ist oder klein und kompakt ist und geeignet fürs Homeoffice. Also müsste man den Feed jetzt quasi KI-ready machen, indem man ihn optimiert mit einem besseren Titel. Zum Beispiel sowas wie kompakte Kaffeemaschine Modell ABC für das Homeoffice, besonders leises Mahlwerk. Also direkt so ein Anwendungsfall direkt schon mitgibt. Und die Beschreibung, da können wir ein bisschen länger werden. Eher sowas wie die Kaffeemaschine Modell ABC ist eine platzsparende Espressomaschine, die speziell für ruhige Arbeitsumgebung entwickelt wurde. Dank der Silent-Technologie stört sie keine Videocalls, ideal für kleine Schreibtische oder Sideboards. Also schon sehr werblich auch und nicht nur so eine schlichte Beschreibung, wie man sie sonst vielleicht auf der Webseite hat. Also man muss sich dann auch überlegen, ist die Beschreibung, die ich auf meiner Webseite habe, auch die Beschreibung, die ich in einem Feed haben möchte. Aber durch diesen Titel und diese Beschreibung, was ich gerade genannt habe, kann halt die LMM diese Produktdaten miteinander vergleichen und meine Kaffeemaschine, die ich im Onlineshop habe, hervorheben und dem Nutzer empfehlen.
Okay, das ist jetzt Text. Mehr ist ja in diesem Feed nicht drin. Und Links zu irgendwelchen Bildern. Was ist genau mit Bildern? Reicht ein Produktbild? Also, weil am Ende des Tages die Beschreibung steht hier drin, aber dann will ich vielleicht noch sehen, wie das Ding aussieht, aber das war's. Also reicht ein Produktbild?
Ja, richtig gute Frage. Also eigentlich reichen Produktbilder nicht mehr. Man braucht auch Lifestyle-Bilder, damit die KI quasi diesen Vibe des Produkts versteht. Also wie das Produkt angewendet wird, wo das Produkt angewendet wird, weil die KI ja natürlich auch diese Bilder ausliest. Da würden jetzt wieder viele stöhnen und sagen, oh, Bilder sollen auch hochprofessionell sein, das können wir eigentlich gar nicht leisten, wir haben ein Freistellerbild, mehr geht eigentlich nicht. Dazu müssten wir aber mal high professionell quasi definieren, weil das bedeutet halt nicht, dass es immer von einem Fotografen angefertigt sein muss und die höchste Auflösung hat. Das bedeutet quasi, dass es von der AI ausgelesen werden kann, also aber auch vom menschlichen Auge, also quasi für beides und beide das interpretieren können. Es muss aber nicht in einem Video oder in einem Studio aufgenommen sein. Und ich meine, wenn man eher ein Freistellerbild hat, dann kann man ja wirklich mittels KI mittlerweile auch wirklich schöne und gute Lifestyle-Bilder sich generieren lassen.
Okay, und vielleicht nutzt man auch das Bild, um Informationen, die man in der Beschreibung gar nicht unterbringen kann, vielleicht einfach auf dem Bild darzustellen. Und ein kleiner Hack dazu, wir sehen ja Bilder und wir interpretieren die und verstehen die oder vielleicht auch nicht, aber das können wir selber beurteilen, ob die KI das jetzt versteht oder richtig interpretiert oder nicht, können wir im ersten Schritt nur hoffen, wir könnten sie aber auch einfach fragen. Also wir könnten einfach die Bilder, die wir erstellt haben, einfach mal hochladen und die KI fragen, was ist denn da drauf? Wie verstehst du dieses Bild? Und dann kriegt man, glaube ich, schon ein relativ gutes Gespür dafür, wie muss so ein Bild sein, damit es ein Mensch erkennt, das kann ich ja selber beurteilen, und damit eine KI erkennt, was ich damit transportieren möchte. Und vielleicht nicht nur eine KI fragen. Also man kann ja auch mal 2, 3 fragen. Mal gucken, ob die das unterschiedlich verstehen. Auch daraus kann man eine ganze Menge lernen.
Ja, also das ist voll die gute Idee, wenn man zum Beispiel auch die KI fragen kann, welches Bild hat meine Kaffeemaschine? Und wenn da, wie in dem Beispiel eben, nicht Silber genannt wird, dann müsste man nacharbeiten, weil die KI checkt auch, ist das Attribut Color gepflegt im Feed? Und wenn da Silber drin steht und die KI aber denkt, nee, das ist gar nicht Silber, sondern weiß-grau, also würde sie einem vielleicht schon so ein bisschen herabstufen. Und das scheint vielleicht jetzt alles ein bisschen nebensächlich, aber das ist so das Feintuning, was wichtig ist. Beim Preis ist es ja dasselbe und da würde niemand sagen, oh, das ist aber nebensächlich. Also der Preis muss ja höchst aktuell sein und das muss auch irgendwie alles auslesbar sein, sonst wird man halt von der KI nicht bevorzugt, aber die Farbe ist halt ebenso wichtig.
Okay, und das Ganze stellt aber schon einige Anforderungen an Produktbilder, die wir vorher nicht hatten. Dass quasi die angegebenen Datenpunkte, also sowas wie die Farbe zum Bild passen muss, das hast du gerade gesagt, aber gibt es noch andere Punkte, wo man sagt, okay, da sind die Anforderungen einfach höher, als sie bis jetzt waren?
Also es sollte schon so eine Art technische Exzellenz quasi haben, also mindestens 2000 mal 2000 Pixel, weil die KI zum Beispiel in das Bild hinein zoomt und zum Beispiel so eine Stoffqualität oder feine Details zu erkennen und diese Information dann in Text umzuwandeln. Das ist so eine Sache und beim Rest ist es so, wie es eigentlich auch vorher schon war. Also es dürfen keine Wasserzeichen sein. Das hat einem Google im Merchant Center meistens abgelehnt. Das wird aber immer wichtiger werden. Keine Text-Overlays, keine Logos, außer natürlich auf dem Produkt selbst. War schon immer so, aber ja, jetzt zukünftig in 2026 strafen einen sonst die LLMs schon ab, wenn das Bild so unruhig ist. Und das stellt einen natürlich auch ein bisschen vor Herausforderungen, weil bei Amazon zum Beispiel muss es wieder ganz anders sein. Da sollten am besten irgendwie Logos und Zertifikate mit drauf sein. Aber gut, so ist es.
Okay, also bis jetzt haben wir ja gesagt, als Produktbild, so ein Freisteller, schickimicki, passt alles. Du sagst jetzt, Lifestyle-Bilder ist das neue Normal, wollen wir es mal so nennen, was von beiden?
Ja, man braucht beides. Also es ist nicht entweder oder, man braucht eine sowohl als auch Strategie, sollte man halt fahren. Also beides muss geliefert werden. Der Freisteller, also das empfehlen wir als Hauptbild, also dieses Image-Link-Attribut, was wahrscheinlich jeder kennt. Das sollte perfekt sein mit einem weißen Hintergrund, keine Schatten, nur das Produkt. Und dieses Lifestyle-Bild oder Lifestyle-Bilder, das kann man pflegen oder sollte man pflegen beim Additional Image-Link. Und das könnten auch ruhig mehrere Bilder sein. Das muss man sich nicht für ein Bild entscheiden, weil so eine kleine Kaffeemaschine kann vielleicht cool fürs kleine Arbeitszimmer im Homeoffice sein oder wenn man in einer WG wohnt oder so. Aber natürlich auch in einem kleinen Büro, wo man irgendwie nur kleinere Räumlichkeiten hat und man will da nicht gestört werden. Also ruhig mehrere Lifestyle-Bilder hochladen. Und wenn ein Nutzer dann halt die LMM fragt, zeigt mir passende Kaffeemaschinen für mein kleines Büro, dann kann halt die KI diese Additional Image Links, schwieriges Wort, scannen und sucht halt nach Bildern, auf denen das Produkt so im Einsatz sein kann. Und die Lifestyle-Bilder liefern der KI halt den passenden Kontext. Aber wenn man halt diesen Freisteller als Basis hat, kann man zum Beispiel mit dem Google Product Studio auch schon eine Menge zaubern. Da hatte Matthias ja mit dir auch schon mal drüber im Podcast gesprochen, dass man sich dann eine Menge Lifestyle-Bilder generieren lassen kann. Also es ist immer noch alles etwas mühsam. Ich habe das auch mal im Merchant Center probiert, da geht das ja auch. Das sind teilweise wirklich noch gruselige Lifestyle-Bilder, die einem das Merchant Center da so generiert. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und da gibt es ja auch Lösungen, dass man das nicht für jedes Bild einzeln machen kann oder muss, sondern dass man das für viele Bilder gleichzeitig machen kann.
Du hast weiter vorne gesagt, dass ein Foto muss hochprofessionell sein, aber man muss halt definieren, was hochprofessionell ist. Also hochprofessionell ist nicht, jeden Tag einen Fotografen in der Bude stehen zu haben und dafür ultra viel Geld auszugeben und professionelle Tabletop-Fotografie zu machen. Hochprofessionell bedeutet, die Inhalte müssen erkennbar sein. Man kann Tools zur Verwendung nehmen, die müssen hochauflösender sein, die Bilder. Also man kann das schon relativ gut und auch mit überschaubarem Budgeteinsatz hinbekommen, dass man halt wirklich coole Bilder hat, aber sie müssen halt den Anforderungen professionell entsprechen. Vielleicht kann man so definieren. Ja. Jetzt haben wir über Inhalte gesprochen des Feeds, also sowas wie Titel, Beschreibung, Merkmale. Wir haben über die Bilder geredet. Was ist noch wichtig?
Reputation und Social Proof werden immer wichtiger. Also ChatGPT und Co. sind ja Vertrauensmaschinen. Sie empfehlen ihren Nutzern eigentlich nur, was als sicher gut quasi gilt. Also die KI liest nicht nur die Sternebewertungen, also ob so ein Produkt 4 oder 5 Sterne hat, sondern führt auch eine Sentimentanalyse durch. Also um zu verstehen, warum ein Produkt gut ist, warum andere Nutzer dieses Produkt empfehlen. Ja, wie bekommt man das jetzt hin? Also zum Beispiel durch die Einbindung von Rezensionsmetadaten direkt in das Google Merchant Center. Also zum Beispiel, wenn man Trusted Shop oder ähnliches hat. Oder man integriert Auszeichnungen und Testberichte direkt in das Description-Attribut, also einfach die Beschreibung. Und die KI nutzt dann diese Sätze, um die Autorität zu untermauern. Ich empfehle dir Modell ABC, da es erst kürzlich Testsieger wurde. Aber da sind wir wieder dabei, was aber eigentlich auch immer gilt und nicht neu ist, das muss auch stimmen. Also das darf jetzt irgendwie kein gefälschter Test sein oder man lobt sich selbst über einen grünen Klee, aber das stimmt halt alles überhaupt nicht. Aber wenn das stimmt und man halt zum Beispiel Testsieger bei Stiftung Warentest geworden ist, dann ist das etwas, was unbedingt in den Feed mit rein sollte. Und ChatGPT sieht halt, dass ein Produkt sehr viele positive Signale hat, über den Google-Index zum Beispiel auch. Und damit steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir empfohlen werden. Ja. Und was man halt selbst auch noch machen sollte, also nicht nur die Rezension einbinden, sondern dass man sich die Rezension natürlich auch durchliest und sich anschaut, zum Beispiel kann man das ja auch auswerten lassen von der KI, warum loben meine Kunden eigentlich meine Produkte? Also, und dann kann man diese Begriffe wieder in die Beschreibung mit rein integrieren. Also wenn alle Kunden sagen, es ist eine super leichte Bedienung, ja, dann schreibt das mit rein oder hält ewig oder ähnliches. Also sich auch so der Sprache des Kunden bedienen, weil das ist ja auch die Sprache, wie gesucht wird.
Das klingt alles ein bisschen nach dem Ebenenmodell. Das gibt's ehrlich gesagt schon länger. Jeder SEO wird wissen, worum es geht. Das wurde ja oder wird schon lange angewandt, um Kategorien zu finden, die man inhaltlich auf einer Produktseite unterbringt. Also wen es interessiert, einfach mal nach Ebenenmodell suchen. Karl Kratz hat das sehr propagiert, wurde in der Vergangenheit sehr für Produktbeschreibung verwendet. Und daran kann man sich, glaube ich, ganz gut orientieren. Man füllt dann halt nicht mehr die Produktbeschreibung, sondern den Feed. Aber die Basis dafür, die Herangehensweise ist einigermaßen ähnlich. Also Silos sind eh doof. Ja, also das ist noch ein Beispiel mehr. Ja, wir reden hier aus der Ads-Perspektive und die SEOs machen das eigentlich schon seit Jahren. Wir können uns einfach mal mit denen zusammensetzen und uns erklären lassen, wie die das so gemacht haben. Und schon haben wir eine bessere Herangehensweise, unseren Feed für die KI fit zu machen.
Ja, das machen wir interessanterweise bei dem Thema eh schon seit Jahren. Oder das ist schon Thema, seitdem ich bei Webnetz bin. Also früher war ja Google Shopping, also da hieß es noch gar nicht Google Shopping, da hieß es Fugel und war eine Art Preissuchmaschine, also vor 2012. Und war eine SEO-Leistung bei uns, bei Webnetz. Also das war eine SEO-Leistung, Produktbeschreibungen, also nicht nur für den Shop zu schreiben, sondern halt auch für den Feed, weil es noch gar keine Ad-Leistung war. Und 2012, also als ich dann zu Webnetz gekommen bin, war das gerade so im Umbruch. Es hieß dann Product Listing Ads, wurde dann irgendwann zu Google Shopping und man konnte sich einbuchen bei Google Shopping. Aber das war gerade so irgendwie der Wandel und ab da war es eigentlich eine Ads-Leistung. Wir waren schon immer eng im Austausch mit den SEOs. Die haben uns teilweise oder halt für Kunden die Produktbeschreibung geschrieben. Manchmal waren sie halt, wenn sie auf der Webseite besser waren, auch im Feed besser. Manchmal haben wir uns bewusst dafür entschieden, eine eigene Beschreibung, eigenen Titel halt für den Feed zu nutzen. Und Interessanterweise ist dann Google irgendwann mitten in der Pandemie 2020 zurückgerudert und hat dann Google Shopping auch wieder für den organischen Bereich geöffnet, um halt zum Beispiel mit Amazon zu konkurrieren. Und diese kostenlosen Einträge wurden wieder eingeführt. Und dann war es bei Kunden auch wieder ja so eine Mischleistung, also SEA und SEO. Ist also eine Hybridleistung. Ja, und deswegen immer schon irgendwie so ein Paradebeispiel, wie wir versuchen, Synergien zu schöpfen bei uns.
Okay, wenn man dieses Ebenenmodell mal angewendet hat, stellt man relativ schnell fest, da kommt eine ganze Menge raus, wenn man das richtig macht. Wenn ich das jetzt alles in die Description reinpacke, wird es am Ende des Tages ultra unübersichtlich. Und selbst wenn die KI vielleicht irgendwie alles scannt, aber wahrscheinlich, da sind auch, ist, Ressourcen ist auch ein Thema. Alles, was weiter hinten steht, ist unwichtiger als das, was vorne steht. Wenn ich ganz viele Informationen habe, kann ich die da gar nicht alle sinnvoll unterbringen. Aber die neue Feed-Struktur bietet zusätzliche, vielleicht sogar bessere Möglichkeiten, solche Erkenntnisse oder Kriterien, die mein Produkt auszeichnen, unterzubringen. Welche sind das?
Es gibt zum Beispiel das Attribut Produkt-Highlight und das ist quasi so ein bisschen der Hot Stuff jetzt, weil man bis zu 10 Produkt-Highlights nutzen kann. Zum Beispiel, wie ich vorhin angesprochen habe, das mit dem Testsieger oder aber auch über 10.000 zufriedene Kunden weltweit. Also bis zu 10 Stück kann man füllen und sich da so ein bisschen seine Highlights quasi raussuchen und auch gerne wieder das füttern lassen oder sich inspirieren lassen von dem, was die Kunden sagen, warum sie dieses Produkt gerne nutzen. Ja, dann gibt's auch noch Zertifizierungen, beziehungsweise also das Attribut Certification. Wenn man zum Beispiel den Blau-Engel-Siegel hat oder ein Fairtrade-Siegel oder ähnliches, dann kann das auch gerne oder sollte auch im Feed zu sehen sein. Also gerne sonst auch in der Beschreibung. Da geht's aber manchmal unter, weil man da wirklich sehr viele Zeichen zur Verfügung hat. Und dann sollte man das nutzen, weil wenn dann ein Nutzer zum Beispiel Google fragt, zeig mir eine nachhaltige Alternative zu einem Produkt, was einem vorher schon empfohlen wurde, dann scannt halt das LLM den Feed auf dieses Attribut.
Perfekt. Es gibt noch einen Punkt, über den man sich beim Thema Feed-Management für zukünftige Anwendungen auf jeden Fall Gedanken machen sollte. Und zwar, das ist die Aktualisierungsfrequenz. Also jeder, der Shopping schon mal ausgesteuert hat, kennt das. Da stellt man halt ein, dass ja, im Normalfall wird der Feed einmal am Tag geholt. Wenn man häufiger mal was ändert, ich weiß gar nicht, bis zu was für einer Frequenz man das hochschrauben kann, aber dann kann man ihn auch häufiger abholen lassen. Es gibt aber auch Merchant Center, da wird er alle 30 Tage abgeholt, weil sich eh nichts ändert. Davon, von diesem starren Gebilde sollte man sich vielleicht ein bisschen verabschieden, weil zum Beispiel sowas wie ein Lagerbestand sich ja regelmäßig ändert. Oder wenn ich irgendwie so ein Preistool in meinem Shop habe, wo ich halt ständig Preise verändere oder so, dann macht das ja schon Sinn, dass die auch dann aktuell im Feed landen. Wie hoch so eine Frequenz sein muss oder sollte, muss, glaube ich, am Ende jeder selber entscheiden, weil natürlich auch eine höhere Frequenz einfach zu höherer Serverleistung führt, das kostet mehr Geld, also ist auch irgendwann wird es ein Kostenfaktor. Deluxe wäre es natürlich irgendwie am Ende des Tages, wenn ich eine Möglichkeit finde, es wird irgendwas im Shop geändert und ein System bei mir installiert, erkennt, okay, es gab eine Änderung, aktualisiert den Feed und wenn die KI das nächste Mal vorbeikommt, dann sind die aktuellen Daten schon drin. Das kann aber natürlich dazu führen, dass ein Feed, keine Ahnung, minütlich geändert wird. Das muss jeder selber entscheiden, aber von dieser starren ich mache das einmal am Tag, Regel sollte man, wenn man häufiger mal Datenpunkte ändert, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, damit der Feed immer aktuell ist und nicht irgendwelche veralteten Informationen. Und veraltet kann dann auch schon ein paar Stunden sein, in der KI verarbeitet werden. Also eine genaue Vorgabe, eine starre Frequenz gibt es nicht. Das muss jeder für sein Umfeld selber entscheiden, was da Sinn macht. Am Ende ist es eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Genau, damit kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Also wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Noch ist überhaupt nichts final. Das kann auch sein, dass wir hier in 2 Monaten sitzen und darüber reden, ja, das war alles toll, was Sie da erzählt haben, aber die Systeme haben jetzt alles verändert, wir müssen es doch anders machen. Sieht gerade nicht so aus, also es verdichtet sich irgendwie alles, in welche Richtung das so geht. Aber final ist noch gar nichts und schon gar nicht bei uns. Da muss man mal gucken, wann das hier überhaupt in Deutschland an wirklich marktreif ist. Trotzdem kann man sich jetzt schon vorbereiten, weil wir uns an der Schwelle befinden. Also es wird sich verändern. Und wer nicht reagieren, sondern agieren möchte, der kann das jetzt schon tun. Was kann er tun? Was sollte er tun? Was sind so die wichtigsten Punkte?
Ja, also auf jeden Fall den Feed gesprächsfähig machen, also diese semantische Optimierung vornehmen, dann die Produkthighlights pflegen, also wirklich die 3 bis 5 wichtigsten USPs strukturiert liefern, dann das Universal Commerce Protokoll implementieren, was wir letztes Mal als Thema hatten, und ja die Bilder optimieren, also das Product Studio von Google nutzen, um Lifestyle-Bilder zu generieren, die das Produkt halt im richtigen Kontext zeigen. Ja, das sind so die wichtigsten Tipps, die ich gerne nochmal nennen möchte.
Ja, perfekt. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Wer noch mehr Infos braucht, wer noch mehr Wissen tanken möchte, schaut einfach mal in die Shownotes, da ist alles verlinkt, unsere Webinare, unser Blog und natürlich alle Podcast-Folgen. Wer da nicht fündig wird, ruft uns einfach an, wir helfen euch gerne weiter. Vielen Dank, Katharina, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge der Webnet-Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.